Braucht die Biomilchviehhaltung eine besondere Rinderzucht? Welche Möglichkeiten gibt es? Und warum wird aktuell ein Bildungsprojekt zur biologischen Milchviehzucht gestartet? Diese und weitere Fragen beantworten wir im heutigen Podcast Agrarseins Wissen kompakt der Habele-Fahrer bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass ich Sie als Zuhörende und Frau Diplom-Ingenieur Edina Scherzer als meinen Studiogast heute bei mir begrüßen darf. Frau Diplom-Ingenieur Edina Scherzer kommt von einem Kärntner Milchviehzuchtbetrieb. Sie hat an der Universität für Bodenkultur studiert und sich in ihrer Diplomarbeit gemeinsam mit uns mit der Weidemilchqualität beschäftigt. Seit 2019 arbeitet Edina an der Habele-Fahr Raunberg-Gumpenstein und betreut hier nationale und internationale Projekte. Im EEB Bergmilchviehprojekt ging es um Milchviehhaltung am Berg. Im EIB Weide-Innovationsprojekt werden Weidelösungen unter schwierigen Betriebsbedingungen erarbeitet. Und jetzt arbeitet Edina in einem Bildungsprojekt mit, wo Bio-Milchviehzuchtbetriebe in der Zucht unterstützt werden. Liebe Edina, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Andreas.
Liebe Edina, welche Besonderheiten und warum braucht es ein Bildungsprojekt für Bio-Milchviehzuchtbetriebe? Was gibt es da eigentlich für Besonderheiten auf solchen Biobetrieben?
Ja, Biobetriebe haben natürlich ganz besondere Voraussetzungen, besondere Rahmenbedingungen und das ja natürlich auch in der Rinderzucht mit zu berücksichtigen. Die haben andere Punkte, auf die man sich einfach beziehen soll. Und die Zucht, die schaut ja auch immer, was auf den Betrieben überhaupt benötigt wird und versucht, diese Punkte dann bestmöglich zu bedienen.
Was sind da für Punkte?
Ja, zum Beispiel schaut man eben im Biobereich ganz gezielt, dass die Nutzungsdauer bei Kühen verbessert werden kann.
Und da kann man das heißt, natürlich langlebige Tiere, damit ich sozusagen auch die Fixkosten der Aufzucht verteilen kann auf ein längeres Leben, oder?
Genau, im Biobereich sind ja auch die Aufzuchtkosten etwas höher und so schaut man, dass man eben mit der Nutzungsdauer zum Beispiel da auch wirtschaftlich auf den Betrieben Vorteile erwirtschaften kann. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel die Weidetauglichkeit. Bio-Kühe werden ja geweidet und da versucht man natürlich Tiere zu züchten, die speziell für die Weide ganz gut geeignet sind. Zum Beispiel eben, dass sie sollen beste Fundamente aufweisen, also die Gliedmaßen sollen funktionell sein. Natürlich muss die Kuh auch gern auf der Weide grasen können. Sie braucht vielleicht nicht den größten Rahmen, soll nicht so groß sein, nicht so schwer, weil sie sonst auch Trittschäden auf der Grasnarbe anrichten kann. Und da versucht man sich eben in der Zucht gezielt auch dahingehend zu behelfen.
Es ist ja spannend, wenn man weiß, dass insgesamt die Tiere in den letzten Jahrzehnten größer geworden sind auf vielen unserer Betriebe und dass man da jetzt ein bisschen ein Umdenken auch wieder braucht und sie sind auch schwerer geworden und der schwerere Kuh hat ja einen höheren Erhaltungsbedarf.
Genau. Und wenn man jetzt im Biobereich vor allem wieder schaut, dass man da etwas kleinrahmigere Tiere forciert, dann ist es natürlich ein Vorteil, vor allem auch, wenn man den Haltungsbedarf dann auch wieder anschaut. Oder ein weiterer Punkt ist zum Beispiel der Kraftfutterbedarf. Mhm. Also Biotiere werden ja mit weniger Kraftfutter eben gefüttert. Mhm. Und da braucht es natürlich auch Tiere, die schon in den Genen die Veranlagung haben, mit weniger Kraftfutter auszukommen, die flachere Laktationskurven haben, das heißt nie ganz hohe Einsatzleistungen vollbringen, aber diese Einsatzleistungen, die sie haben, im Laufe der Laktation einfach bestmöglich konstant zu halten. Also Persistenz ist zum Beispiel auch ganz ein wichtiger Punkt, der da in der Bio-Rinderzucht einen hohen Stellenwert hat.
Ja, wenn ich persistente Kühe habe, habe ich ja auch sozusagen das Risiko eines Energiedefizits zu Laktationsbeginn oder in der ersten Laktation, wenn ich spätreifere Tiere ein bisschen habe, auch weniger stark ausgeprägt. Und das ist ja auch für die Tiergesundheit wichtig.
Genau, das ist für die Tiergesundheit wieder ein großer Vorteil. Und vor allem im Biobereich, wo man ja sich mit Kraftfutter nur beschränkt drüber helfen kann, über so Perioden, wo es ein Energiedefizit gibt, braucht es einfach Tiere, die da nicht zu hohe Einsatzleistungen haben. Kann aber natürlich auch für konventionelle Betriebe auch interessant sein,
natürlich,
die extensivere Bedingungen vorzufinden haben. Und auch da spielen diese Aspekte eine große Rolle.
Warum braucht es jetzt ein eigenes Bildungsprojekt für Bio-Milchviehbetriebe? Warum habt ihr euch das überlegt?
Ja, also der Grundgedanke ist eben der, dass eben die Zucht immer schneller weiter vorangetrieben wird. Die genomische Zuchtwertschätzung macht es ja jetzt auch möglich, dass bereits Stiere, die noch keine Nachkommen haben, in den breiten Besamungseinsatz gelangen. Das heißt, Stiere, die geringe Sicherheiten in den Zuchtwerten aufweisen, werden auch schon in der breiten Masse, kann man sagen, auf Betrieben eingesetzt.
Das heißt, der Zug fährt relativ schnell, oder?
Genau.
Und ich muss schauen, dass er in die richtige Richtung fährt, oder?
Genau, der Zug fährt relativ schnell und es wird vor allen Dingen man orientiert sich am Gesamtzuchtwert und der hat spezielle Gewichtungen. Und in diesen Gewichtungen sind eben die Zuchtziele, die die biologische Landwirtschaft verfolgt, nicht explizit verankert. Und deshalb hat sich Bio Austria in erster Linie und dann gemeinsam mit uns auch darüber Gedanken gemacht. Und wir wollen uns mit dem Thema jetzt in nächster Zeit beschäftigen, wollen dahingehend ein bisschen sensibilisieren und wollen schauen, dass das Thema vor allem auch im Bio-Bereich wieder einen größeren Stellenwert kriegt.
Du hast vorher kurz angesprochen, es gibt Einzelzuchtwerte und die müsste man, wenn man drauf schaut, in der Gewichtung ein bisschen stärker beachten. Auf welche Zuchtwerte denkst du da, die für Bio besonders wichtig sind?
Ja, also einerseits einmal der Fitnesszuchtwert allgemein, also da geht es um die Tiergesundheit. Mhm. Da ist zum Beispiel mit dabei die Persistenz, die Nutzungsdauer und eben Fruchtbarkeit, was ja auch dann im Bio-Bereich ein wichtiger Faktor ist. Die Zuchtwerte gilt es stärker zu berücksichtigen und man kann ja dann auch schauen, wir haben vorher schon drüber gesprochen, dass sich zum Beispiel der Rahmen, also die Größe des Tieres negativ eigentlich auf die Weidetauglichkeit auswirkt. Mhm. Da könnte man dann eben auch schauen, dass man das im Zuchtwert widerspiegelt und dass man dann auch einen Richtwert generiert, an den sich Biobetriebe halten können.
Das heißt, man wird bewusst Stiere aus, die eher kleinrahmigere Tiere vererben, also mit einem Zuchtwert unter 100, dann bin ich im Schnitt unter dem Populationsmittel, oder?
Genau. Und eben vielfach wird in der Breite in erster Linie der Gesamtzuchtwert betrachtet und es wird da die Stierauswahl von Besamungsstationen, die Stiere ankaufen, eben über den Gesamtzuchtwert.
Den ökonomischen Gesamtzuchtwert.
Genau, über den ökonomischen Gesamtzuchtwert dann auch getätigt. Und da gilt es ein bisschen mehr Individualität der Betriebe herauszufiltern, die zu sägen und dort zu erkennen, dass vielleicht für den einen oder anderen Betrieb gar nicht der höchste Stier im Gesamtzuchtwert der beste ist, sondern einer, der in den Gesundheitszuchtwerten ideal ist, der etwas kleinere Tiere vererbt, der in Fundament und Euter ganz gut ist. Und da gilt es halt für die Betriebe auch, dass sie sich mit dem Zuchtwert im Detail auseinandersetzen und nicht nur auf den Gesamtzuchtwert achten.
Gut, jetzt gibt es natürlich auch Betriebe, die, es gibt sozusagen das Züchten nach Zuchtwerten und dann gibt es ja andere Strategien. Vielleicht kannst du uns die ja ein bisschen vorstellen, weil die werden ja auch mitbehandelt. Also wir reden jetzt nicht nur über Zuchtwerte in eurem Bildungsprojekt, sondern auch über die anderen Strategien, oder?
Genau. Es gibt mehrere Strategien im Rahmen der Rinderzucht. Natürlich die Grundlage ist einmal die Zuchtwertschätzung und die Nachkommensprüfung, damit man überhaupt einmal Werte hat, auf die man sich beziehen kann. Und dann gibt es aber natürlich verschiedene Strategien, wie zum Beispiel die Reinzucht, die Kreuzungszucht oder auch die Rotationszucht. Mhm. Und eben in der Reinzucht da schaut man, dass man innerhalb einer Rasse bleibt und dann Tiere miteinander anbaut. Und das im besten Fall natürlich gezielt. Das heißt, man schaut bei einer Kuh, wo ihre Schwächen liegen und versucht, einen passenden Stier zu finden, der diese kompensieren kann. Und ihre Stärken versucht man natürlich
zu verbessern.
Genau, genau. Also das ist einmal das Prinzip der Reinzucht.
Okay, und in dem Zusammenhang würde ich halt dann, wenn ich mit Zuchtwerten arbeite, meine wichtigen Zuchtwerte dann noch höher, besonders streng drauf schauen.
Genau.
Im Fitnessbereich, in der Persistenz, flache Laktationskurven, keine frühreifen Tiere, extrem frühreif, weil sie dann in der ersten Laktation schon ein Energiedefizit haben. Auf das würde ich dann noch zusätzlich schauen, oder?
Genau. Da schaut man dann halt, weil man ja selber ganz genau weiß, wo das eigene Zuchtziel liegt. Mhm. Auf die Werte schaut man dann noch einmal im Detail ganz genau.
Und das würde jetzt hier in den Kursen auch ein bisschen sozusagen schärfen, dass ich sage, okay, auf was kann ich schauen, wo kriege ich die Information her, wie wende ich es am geschicktesten an in der Anpaarungsplanung, oder?
Genau, also das Bildungsprojekt ist aufgesetzt auf verschiedene Bereiche. Ein Bereich sind dann die On-Farm-Workshops, wo auch Bäuerinnen und Bauern auf Betriebe kommen können und wo man dann selber auch die Anpaarung anwenden und schauen, auf was für eine Punkte da jetzt gezielt geschaut werden kann und auch immer mit dem Blick auf den eigenen Betrieb, weil man halt auch eine ganz breite Bandbreite in Österreich an Betrieben vorzufinden haben.
Wir sind sehr bunt und vielfältig,
genau,
was schön ist.
Genau, das ist schön, aber das sollte man dann auch in der Rinderzucht eben berücksichtigen.
Jetzt gibt's aber auch andere Strategien. Ich denke jetzt an die Lebensleistungslinienzucht. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen?
Genau, also die Linienzucht, die versucht, verschiedene erfolgreiche Linien immer wieder systematisch miteinander weiter zu vermehren.
Okay.
Und man schaut, dass dann halt immer eine Rotationskreuzung sozusagen zustande kommt und dass man von jeder Linie wieder mal einen Paarungspartner mit in den Betrieb holt.
Das heißt, ich bleibe innerhalb meiner Rasse, innerhalb des Fleckviehs oder des Braunviehs oder der schwarzbunten Tiere,
genau, ja,
und suche mir sehr gute Linien, wo gehäuft positive Lebensleistungen zum Beispiel aufgetreten sind. Und mit diesen Linien, 3, 4, 5, mache ich eine Art Rotationskreuzung.
Genau, ja. Und so versucht man dann eben den Bestand immer einheitlicher zu bekommen. Man weiß ganz genau, was für eine Linien eben bereits gut funktionieren. Die halten sich ja bei mir auf dem Betrieb. Und so kann ich eigentlich einen Kuhtyp entwickeln, der immer mehr meinen Bedürfnissen entspricht.
Das kann ich aber ein bisschen auch, als wenn ich mit Zuchtwerten arbeite, so wie ihr es daheim macht. Ich habe es auf eurem Betrieb. Ich weiß ja, du bist auf einem Milchviehzuchtbetrieb. Haben wir eh am Anfang gesagt, Fleckvieh. Ihr habt auch starke Kuhlinien, oder? In eurem, also die Kuh, es geht ja nicht nur um den Stier, oder?
Genau. Also die Kuhlinien, die sind eigentlich ganz tief auf den Betrieben verankert, würde ich einmal sagen. Und das ist bei uns daheim auch der Fall. Also wir haben ja einige Kuhlinien und die versucht man natürlich auch zu halten und jede Kuhlinie hat so ihre Stärken und ihre Schwächen. Mhm. Und man kann schon ganz deutlich erkennen, dass wenn man jetzt eine Kuhlinie hat, die schon seit Generationen sehr gut funktioniert am Betrieb und wenn man da dann einen Stier verwendet, der dann vielleicht nach einigen Jahren in irgendein Merkmal abfällt, dann heißt das nicht automatisch, dass die Nachzucht von diesem Stier auf einmal gar nichts mehr kann, sondern da ist diese Kuhlinie, die macht einen großen Teil aus, wenn man jetzt dann da die Nachzucht wieder betrachtet.
Kommt ja ein bisschen mehr von der weiblichen Seite auf das Nachkommen als von der männlichen, gerade im Fitnessbereich, oder ist da viel?
Genau, das ist deutlich zu erkennen auch auf unserem Betrieb, ja.
Okay, das heißt, ihr habt die Kuhlinien immer gut im Blick, oder? Und das kann auch jeder Betrieb machen, weil die Kuhlinie, die zu euch passt, die passt zu euren Betriebsbedingungen, die passt vielleicht auch zu deinem Vater oder zu deiner Familie, oder?
Genau, also es ist ganz sicher so der Fall. Es ist ja so, auf Zuchtbetrieben, da ist man ja ganz enger mit den Tieren verbunden, da kennt man die Tiere schon ganz genau. Und es ist natürlich, wenn man dann die Linien betrachtet, ganz interessant, dass sich da verschiedene Exterieurmerkmale, aber auch Charaktereigenschaften stark weitervererben.
Das
ja
kennen wir ja auch für die Menschen, oder?
Ja.
Wenn man natürlich das Linienzucht jetzt betrachtet, Lebensleistungslinienzucht, mache ich das auch auf der väterlichen Seite, versuche ich die Linien mitzunehmen, oder? Das tut ihr vielleicht weniger, weil ihr bei den Vätern dann aus dem ganzen Pool auswählt, oder?
Ja, also wir haben schon auch Stiere, die wir aufziehen. Also ja, circa 5 bis 6 Stiere ziehen wir pro Jahr auf. Mhm. Und natürlich werden die Stiere auch zu Hause im Natursprung getestet. Und da haben wir auch schon öfters erkennen können, dass die Nachkommen aus den eigenen Stieren den Nachkommen von großen Besamungsstieren jetzt gar nichts nach sein. Mhm. Also da erzielen wir dann auch auf den Zuchtviehversteigerungen von eigenen Stieren oftmals auch gute Preise. Ja.
Okay. Mhm.
Eigentlich eh schon ein bisschen das Modell, das du jetzt gerade vorher angesprochen hast, von der Lebensleistungszucht, wo dann die Vätertiere
selbst
verwendet
heraus,
werden.
Genau. Ja. Da macht man ja sehr enge Anpaarungen dann oft, sozusagen, einen AB-Nachkommen wieder mit einem A-Stier belege und dann habe ich sozusagen einen relativ A-starken Zuchtstier dann. Und
genau.
Mit dem gehe ich dann wieder später einmal drauf, wenn ich eine AC-Kreuzung mache, oder.
Genau. Mhm. Eben, und so schafft man es dann halt auch, den Bestand relativ homogen, relativ einheitlich zu gestalten, wenn man halt immer wieder die gleichen Merkmale forciert und weiter einsetzt.
Wenn man nach Neuseeland geht, sieht man relativ viel Kreuzungszuchtgeschichten, wo man, was weiß ich, Jersey kreuzt mit Schwarzbund, eher kleinrahmige Schwarzbunte, muss man dazu sagen, die machen ja Weidehaltung sehr intensiv. Wie siehst du das?
Ja, also mit Kreuzungszucht kann man natürlich auch sehr erfolgreich produzieren, würde ich mal sagen. Also in Neuseeland wird es vor allem auf Milchviehbetrieben durchgeführt. Da schaut man dann eben, dass man die Stärken von beiden Rassen bestmöglich vereinen kann. Und da gibt's ja dann auch noch den Heterosis-Effekt, der auch ganz interessant
ist. Was heißt das?
Der heißt eigentlich ganz einfach ausgedruckt, dass 1 und 1 nicht gleich 2 ist, sondern 1 und 1 ist ja im besten Fall 2 und ein bisschen mehr.
2,2 oder 2,5.
Genau. Also es ist in der Nachkommensgeneration da nicht nur der Durchschnitt der beiden Eltern auf unendlich viele Nachkommen gesehen vorzufinden,
sondern ein bisschen mehr.
Ja. Genau. Und das ist eben das große Plus in der Kreuzungszucht und das findet man halt dann in der F1-Generation, also in der ersten Kreuzungsgeneration und dann ist der aber wieder kleiner in den nächsten Generationen.
Und es gibt ja Betriebe, ich habe in der Schweiz einen Betrieb kennengelernt, der eine Rotationskreuzung mit Rassen macht, der hat praktisch Schwarzbunte, Jersey und Braunvieh gehabt und das heißt, wenn auf eine F1, Schwarzbund mal Jersey, kommt dann die Braune drauf und dann kommt wieder die Schwarzbunte drauf auf die F2 und so weiter. Rotation, also wie im Schweinebereich hat man das ja teilweise ja.
Genau, im Schweinebereich ist das eigentlich die gängige Praxis bei
das
uns
heißt,
in Österreich.
Das heißt, ich habe eine Kreuzung Landrasse mal Edelschwein als Mutter und dann kommt der Biertreinstier,
Eber
drauf. Ja. Genau. Also gibt's aber relativ wenig, muss man dazu sagen. Und im Zuchtviehbereich ist es schwierig dann natürlich.
Genau, im Zuchtviehbereich ist es eigentlich gar nicht möglich. Da war es lange Zeit auch üblich, vor allem das Fleckvieh mit Red Holstein einzukreuzen. Man hat dadurch eine Verbesserung in den Altermerkmalen zustande gebracht. Natürlich ist die Leistung etwas angestiegen, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr üblich im Großteil Österreichs. Was aber schon jetzt vielleicht wieder etwas mehr in der Praxis getan wird, ist, dass die Milchrasse-Kühe mit Fleischrasse-Stieren belegt werden und so dann eine Gebrauchskreuzung herauskommt.
Für die Mast.
Das natürlich für die Mast. Und wieder
beispielsweise Braunvieh mal blau-weißer Belgier oder Charolais als Vater oder Limousin oder Angus.
Genau. Mhm. Und eben die Kälber sind dann auch für die Mast im Inland ganz attraktiv und werden gebraucht.
Genau. Ist natürlich in der Milchviehhaltung dann als F1 nicht, wird nicht eingesetzt, weil dann die Milchleistung relativ stark sinkt.
Genau. Ja, weil ich würde sagen, für Kühe, die man jetzt nicht weiter züchterisch nutzen möchte auf Milchviehbetrieben im Bereich Braunvieh-Holstein, ist das natürlich eine super Möglichkeit, da aus den Kalb da noch was herauszuholen.
Gut, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen noch, bevor wir zum Ende kommen, ein bisschen auf das Projekt noch ein. Wie wird das ablaufen? Wie lange dauert es? Wo kann ich mich informieren? Wo kann ich mich anmelden? Kann ich online auch einmal teilnehmen, ohne dass das Kosten anfallen? Vielleicht erklärst du uns das ein bisschen.
Ja, also initiiert hat das Projekt Bio Austria. Das ist ein sozusagen ein Projekt, die haben die Projektleitung über.
Finanziert wird es vom Ministerium, mitfinanziert.
Genau.
Und den Beiträgen, die der Teilnehmer natürlich leisten muss.
Genau. Die Projektlaufzeit ist über ein Jahr. Also ist jetzt ein Bildungsprojekt und wir haben uns da, wir haben uns dafür entschieden, dass wir Webinare gestalten möchten, immer in Verbindung mit Experten. Also insgesamt wird es 5 Webinare geben. Das erste findet am 31. Juli statt. Und dann finden diese Webinare im 3-Wochen-Rhythmus statt.
Okay.
Und immer begleitend zu den Webinaren wird es einen Podcast geben, den darf ich mit verschiedenen Gästen abhalten.
Okay.
Und immer am Tag des Webinars wird eben der Podcast freigeschalten. Und alles in allem soll das Ganze einen aufbauenden Charakter haben. Das heißt, es können auch komplette Newcomer jetzt dann sagen, sie möchten sich für diesen oder sie interessieren sich für den Bereich, sie möchten sich da weiterbilden und sie können dann auch ab der ersten Webinarreihe immer aufbauend von einer zur nächsten mit dabei sein und teilnehmen. Und da werden wir eben verschiedene Themen behandeln. Und im Winter gibt es dann auch noch On-Farm-Workshops, wo eben Bäuerinnen und Bauern auf Betriebe kommen können und wo wir uns dann wirklich die Anbahrung direkt in der Praxis draußen anschauen. Wir schauen uns Stierkataloge an, wir schauen uns die Merkmale an, auf die besonders geachtet werden kann. Und so wollen wir sie in einer Hilfestellung dann auch für Anbahrungen auf den eigenen Betrieb bieten.
Wobei wir aber im Prinzip alle Bereiche, also unabhängig davon, ob ich Lebensleistungslinienzucht mache, ob ich mit Natursprung arbeiten will am Hof oder ob ich die Zuchtwerte als solche nutze für meine Stierauswahl, all diese Bereiche werden für euch abgedeckt. Also es soll sich keiner ausgeschlossen fühlen, der einen besonderen Weg geht, sondern die Chance nutzen, hier zu einer breiten Information zu kommen. Und das werden auch Praktiker berichten, wie sie es konkret machen, oder?
Genau. Also wir wollen da ganz gezielt schauen, dass wir auf Betriebe kommen, die schon ihren Weg gefunden haben und dass wir wollen auch schauen, dass wir die Betriebsführerinnen und Betriebsführer mit einbeziehen und dann halt auch schauen, dass alle Teilnehmer etwas auch von diesen Workshops mit nach Hause nehmen können.
Und es ist ja so, ihr sprecht ja bewusst, du sagst immer Bäuerinnen, Betriebsführerinnen, also euch ist ja wichtig, dass ihr vor allem auch die Frauen auf den Betrieben ansprecht. Vielleicht ist die eine oder andere noch nicht so informiert in diesem Bereich. Und uns ist es aber auch wichtig, dass gerade die Bäuerinnen und Bauern da mitreden. In der Zucht ist oft eine Männerdomäne ein bisschen auf manchen Betrieben. Und ich persönlich habe ein bisschen so das Gefühl, Bäuerinnen sind oft ein bisschen nachhaltig denkender, weitsichtig denkender, nicht ganz so technisch vielleicht, viel unterwegs, weil sie auch selber Gebärende waren vielleicht einmal. Ist man in dem Bereich sensibler vielleicht und das, die spricht sie besonders an, oder?
Genau, also bei uns sind alle willkommen und natürlich auch alle
auch Richtungen.
Auch die Jugend ganz besonders, ja. Freuen wir uns, wenn da Impulse kommen, neue Ideen und wenn wir da Einblicke einfach in ganz verschiedene Betriebe kriegen und die aufgreifen können.
Und starten tut das Projekt wann? Haben wir das schon gesagt?
Nein, haben wir noch nicht gesagt. Der Projektstart war bereits. Also es hat im April gestartet und jetzt dann im Juli wird dann das erste Webinar stattfinden und das Projekt insgesamt geht dann über ein Jahr.
Und man kann sie anmelden zu dieser Bildungsmaßnahme über die Bio Austria Homepage und wir werden es mit HPLV Raumberg Gumpenstein, du arbeitest ja bei uns, auch eine Homepage-Seite machen, wo man uns verlinken werden,
genau.
Wo man die Podcasts dann finden wird.
Genau, also die Anmeldung und das Ganze, das läuft über die Bio Austria Homepage und auf der Raumberg Gumpenstein Homepage wird es eine Plattform geben, genau eine Seite, die leicht zu finden ist und wo man dann gut verlinken können.
Ja, super. Kommen wir vielleicht zum Schluss, Edina. Was ist dir, angenommen du wärst der Bio-Milchviehbetrieb, eher Kraftfutter sparend, eher extensive Region, hast Weidehaltung natürlich im System, willst im Sommer doch deutlich weiden. Was würdest du dann auf deinem Betrieb tun?
Ja, also ich würde mich zuerst einmal auf mein Zuchtziel fokussieren, würde einmal schauen, was für eine Tiere brauche ich, was für eine Tiere funktionieren vielleicht jetzt schon in meinem Bestand richtig gut.
Das heißt, du gehst einmal in die Herde hinein und schaust einmal zurück, oder?
Genau, genau. Und dann überlege ich ja, wie die Tiere ausgeschaut haben, wo sie noch jung waren, vielleicht als Erstkalbskühe, Zweitkalbskühe. Oftmals sind es dann Kühe, die eben zuerst einmal geringere Einsatzleistungen gehabt haben, dann aber die Fähigkeit haben, sehr alt zu werden auf den Betrieben. Und dann,
das heißt, du lässt da auch ein bisschen Zeit. Die erste Laktation ist für dich noch nicht die entscheidende Laktation, oder?
Genau, so ist es. Also mein Ziel, vor allem wenn ich in einer extensiveren Region mit Fokus auf Grundfutter daheim bin, dann schaue ich schon, dass die Tiere möglichst alt werden, dass ich mir eben die Aufzucht für zusätzliche Tiere, die ich dann für die Remontierung brauche, sparen kann. Ich fokussiere mich einfach auf die wesentlichen Merkmale, die bei mir am Betrieb ganz wichtig sind. Also zuerst einmal ist es halt wichtig, das eigene Zuchtziel zu kennen. Und dann suche ich meine Stiere halt ganz gezielt nach diesen Merkmalen aus und versuche anzubauen. Ja.
Und glaubst du, hättest du dann auch auf Versteigerungen ein Potenzial mit deinen besonderen Tieren? Ich weiß, ihr zu Hause seid da sehr stark unterwegs. Ist es für die meisten ein Weg, Geld einzunehmen zusätzlich? Oder sagst du, wenn ich extensiv bin, tue ich mir schwer auf einer Versteigerung, weil mein Stalldurchschnitt nicht die Welt ist und so weiter?
Ja, also ich glaube, es ist schon möglich, sich vielleicht eine spezielle Nische aufzubauen.
Einen Namen zu machen.
Einen Namen zu machen, genau. Vor allem bei uns innerhalb Österreichs ist ja Salzburg ganz bekannt für den großen Zuchtviehmarkt. Mhm. Und Salzburg hat ja einen sehr großen Bio-Anteil. Mhm. Und da sieht man ganz deutlich, dass auch sehr viele Biobetriebe ganz erfolgreich Zuchtvieh verkaufen können. Da gibt es verschiedene Strategien, die da die Betriebe verfolgen. Ganz viele verkaufen zum Beispiel bis zum dritten Kalb jede Kuh. Das heißt, sie haben immer nur Erst-, Zweit- und Drittkalbskühe auf dem eigenen Betrieb und können dann die Betriebe, die Kühe aber auch noch ganz erfolgreich an andere Betriebe weiterverkaufen. Und es gibt viele Käufer, die aus intensiveren Regionen stammen, die genau nach solchen Tieren suchen, mhm, die fit sind, die gut fressen können, weil die dann auch auf Folgebetrieben einfach gut funktionieren.
Okay. Das heißt, auch da ist es wieder wichtig, dass man sich mit seinem Betrieb beschäftigt, für einen Betrieb die optimale Variante sucht, sich auch Zeit nimmt, sich zu informieren, sich weiterzubilden. Und genau in die Richtung zieht euch ein Projekt ab. Ich wünsche euch für euer Projekt alles Gute. Ich wünsche euch viele interessante Gespräche. Das gegenseitige Lernen wird im Fokus stehen, glaube ich. Genau, es geht nicht darum, jemand etwas aufs Auge zu drücken, sondern Informationen auszutauschen und einen Schritt weiterzukommen.
Ganz genau so ist es. Also ich sehe das ja ganz allgemein so. Also ich bin davon überzeugt, dass man auch als Mensch zum System, das man am Betrieb forciert, dazu passen muss. Also ich halte nichts davon, ein Einheitssystem auf die breite Masse übertragen zu wollen, sondern man muss schon auch für das brennen, was man tut, und dann wird man auch einen Erfolg haben.
Und deswegen ist eine vielfältige Landwirtschaft in Österreich so wichtig und tut uns gut allen, oder?
Genau, so ist es. Ja, und die brauchen wir in Zukunft.
Ja, danke vielmals, Irina, für das nette Gespräch. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie unseren Podcast. Daumen hoch hilft uns sehr und wir freuen uns, wenn Sie wieder einmal mit dabei sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raumwerk Duffenstein.